Ich begrüße Sie nun zu Top 3, unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Faktoren, die über Bildungs- und Entwicklungschancen entscheiden können. Das Elternhaus, ich weise darauf hin, dass diese Sitzung live auf www.bundestag.de übertragen wird. Dort wird sie auch in der Mediathek abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um im Anschluss ein Wortprotokoll erstellen zu können, das zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein wird. Das Elternhaus spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung und Bildung eines jeden Kindes. Es ist der erste Ort, an dem ein Kind die Grundlagen des sozialen Miteinanders und der kulturellen Werte erlernt. Die Unterstützung und Förderung durch die Eltern kann maßgeblich die Chancen und den Bildungsweg eines Kindes beeinflussen. Deshalb ist es so essentiell wichtig, Eltern hierfür zu sensibilisieren. Programme, die Eltern aktiv in den Bildungsprozess ihrer Kinder einbeziehen und ihnen Unterstützung bieten, können helfen, die Bildungsbenachteiligung zu verringern. Bereits das Vorlesen intensiviert die Beziehung zu den Eltern, fördert die Konzentrationsfähigkeit und regt die Fantasie des Kindes in frühen Jahren an. Wenn Eltern die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und ihre Kompetenzen zu stärken, profitieren somit auch ihre Kinder davon. Über diese Möglichkeiten sowie das Thema Vorlesen möchten wir heute gemeinsam mit unseren zwei Experten sprechen. Ich begrüße hierzu recht herzlich Herrn Dr. Thomas Dirschel von Triple P und Herrn Dr. Jörg Maas von der Stiftung Lesen. Herzlich willkommen. Für jeden von Ihnen stehen für seine Ausführungen zunächst etwa 15 Minuten zur Verfügung, bevor wir alle bei einer Frage-Antwort-Runde gemeinsam in den Austausch treten werden. Dafür haben wir bis spätestens 16.30 Uhr Zeit. Wir hatten uns vorher schon kurz abgesprochen, wer beginnen wird, und ich würde dann Herrn Dr. Dirschel das Wort geben.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Kollege, liebe Besucher da oben, sehr schön. Vielen Dank erstmal für die Einladung, und ich freue mich sehr, dass ich, nachdem ich letzte Woche ja bereits beim Fachausschuss manche von Ihnen schon gesehen habe, sprechen durfte, mehr zum Thema Einflussfolgen von Corona auf Kinder und ihre Familien, soll es heute mehr um den Einfluss von Familien auf den weiteren Lebensweg geben. Sie haben das wunderschön schon in der Einführung gesagt. Eltern sind für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen essentiell wichtig. Dazu gibt es eine ganze Reihe wissenschaftlicher Belege. Manches davon werde ich im Folgenden vorstellen. Das wissen aber auch die Kinder selbst sehr gut. Genau, das sind Ergebnisse von einer ganz aktuellen Studie, die ist vor kurzem veröffentlicht worden, von der Bertelsmann Stiftung, glaube ich, finanziert. Und wenn man Kinder fragt, was sie selbst denken, was sie brauchen für Bildung und Gesundheit, dann ist als allererstes Verlässlichkeit von lieben Menschen. Und dann kommen Dinge wie Unterstützung beim Umgang mit den eigenen Gefühlen, Sicherheit vor körperlicher, seelischer Gewalt und Möglichkeiten für altersangemessene eigene Entscheidungen. Das trifft es ganz gut auch aus wissenschaftlicher Sicht. Das hat eine hohe Deckung mit Konzepten, wie sie die WHO auch entwickelt hat dazu. Und diese kindlichen Bedürfnisse die werden zunächst vor allem von Eltern sichergestellt. Und zwar dadurch, dass Eltern ganz bestimmte Dinge tun, andere vielleicht auch nicht tun, und die man so in diese Bereiche zusammenfassen kann. Eine passende, anregende, sichere Entwicklungsumgebung schaffen, einfühlsam mit den Kindern interagieren, kommunizieren, ihnen dabei helfen, Neues zu lernen, Orientierung in der Welt bieten und dabei dann auch auf ihre eigenen Bedürfnisse, auf sich selbst achten. Diese Erziehungsfähigkeiten von Eltern sind ein ganz wichtiger Schlüssel für eine gute Entwicklung der Kinder von Anfang an. Die beeinflussen Gesundheit, Bildung, Beruf und soziales Miteinander, und zwar ein Leben lang. Es gibt Langzeitstudien, die Kohorten über mittlerweile 35 Jahren sich anschauen, wo man viele dieser Einflussfaktoren wiederfindet, genau auf diese Variablen. Und ich glaube, einer der wichtigen Aspekte, der ganz einfach ist, den man sich aber immer wieder vor Augen führen sollte, ist, Kinder lernen von Anfang an. Und alles Lernen baut aufeinander auf. Das heißt, bis wir mal über Beruf, Familie, Universitäten, sonst was sprechen, haben wir die Schule, davor haben wir die Kitas und ganz am Anfang, vom ersten Tag an, haben wir das Elternhaus. Und das Lernen baut aufeinander auf. Das heißt, wir sprechen hier über die Grundlagen von allem, was Sie und ich in unserem Leben hier hinkriegen. Der Anfang fängt am Tag 1 an. Die Fähigkeiten der Eltern, ihre Kinder zu begleiten, die können trainiert, geschult, unterstützt werden mit der richtigen Unterstützung. Das gilt für alle Eltern. Das gilt auch für Eltern oder Familien mit Risikofaktoren, wie ich sie letzte Woche in der Sitzung genannt habe. Passiert das nicht oder nicht in ausreichendem Maße oder nicht in der richtigen Qualität, dann kommt es zu ungünstigen Entwicklungen, zu Betreuungseskalationen und ähnlichen Dingen, wie Frau Professorin Schneider sie letzte Woche vorgestellt hat. Triple P als ein evidenzbasierter Ansatz zur Stärkung von Eltern und zur Stärkung von genau diesen Beziehungs- und Erziehungskompetenzen und was man konkret tun kann, um Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, geht vor, wie es hier auf dieser Grafik gezeigt wird. Am Anfang ist eine aufwendige Recherche, was es in der internationalen Forschung an Know-how, an Wissen über entwicklungsförderliche Erziehungsfertigkeiten, Erziehungsverhaltensweisen gibt. Die werden in Fokusgruppen diskutiert mit den Betroffenen, also Partizipation spielt eine wichtige Rolle. Die werden alltagsnah gut verständlich aufbereitet. Die werden annehmbar gemacht, indem sie mit dem Prinzip der Selbstregulation verknüpft werden. Da geht es darum, Menschen zu stärken in der Fähigkeit, eigene Ziele zu verfolgen. Und auch längerfristig auf eigene Ziele hinzuarbeiten. Und bevor diese Konzepte dann in unterschiedlichen Formaten, da sage ich gleich auf der nächsten Folie ein bisschen was dazu, bevor diese Formate, diese Konzepte dann in die bestehenden Strukturen vor Ort, in die Jugendhilfe, in die Einrichtungen, zu den öffentlichen, zu den freien Trägern, in den Gesundheitsbereich, in den Bildungsbereich, also in bestehende Unterstützungs- und Hilfesysteme für Kinder und Eltern gebracht werden, werden sie umfangreich auf erwünschte Wirkungen und auf unerwünschte Nebenwirkungen untersucht. Wir können im psychosozialen Bereich und müssen genauso davon ausgehen wie in der Medizin und vielen anderen Bereichen. Alles, was wirkt, hat erwünschte und unerwünschte Wirkungen. Und die Frage, ob wir sie einsetzen, hängt davon ab, ob die erwünschten Wirkungen die unerwünschten Nebenwirkungen überwiegen. Beides ist extrem wichtig, wenn wir nicht Experimente mit gut gemeinten Konzepten machen wollen. Tatsächlich ist Triple P aus Sicht der Vereinten Nationen das weltweit am besten evaluierte und untersuchte Elterntrainingsprogramm. Das heißt, dieser Prozess ist extrem wichtig, extrem umfangreich. Diese breite Evidenzbasis zusammen mit dem zentralen Prinzip der Stärkung von Selbstregulation und Selbstwirksamkeit, das sind zwei der Besonderheiten von Triple P. Auf die dritte komme ich gleich noch zu sprechen. Vielleicht zwei Sätze noch, weil ich habe ein paar Minuten länger als gedacht, dass Sie meine Perspektive, meine Rolle in diesem Zusammenhang verstehen. Was ich hier jetzt dargestellt habe in der unteren Zeile, ist im Grunde der Entwicklungsprozess, die wissenschaftliche Basis der Angebote. Meine Rolle als Geschäftsführer von Triple P hier in Deutschland ist, den Wissenstransfer dieser Konzepte in die Praxis hinein zu begleiten und zu unterstützen, aber auch die Rückmeldungen und Bedürfnisse aus der Praxis an die Wissenschaft zurückzumelden. Das heißt, ich bin im Grunde Geschäftsführer von einer Wissenstransferorganisation und wir feiern 25-jähriges Jubiläum im Herbst und diese 25 Jahre blicke ich auf Jugendhilfe, Gesundheit, Bildung mit der Perspektive, was sind die Chancen, dieses qualitativ hochwertige Programm in die Praxis zu bringen und was sind die Barrieren. Das ist ein Punkt, wo wir nachher im Austausch gerne drüber sprechen können. Das ist meine Reise, wie ich hierher gekommen bin letztendlich auch. Wir gehen davon aus, dass so ziemlich alle Familien früher oder später im Laufe der Entwicklung ihrer Kinder mehr oder weniger Hilfe und Unterstützung brauchen. Dass sie irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo sie ratlos sind, wo sie Sorge haben, wo sie Rat und Unterstützung brauchen. Und diese Familien sind sehr unterschiedlich. Die unterscheiden sich in ihren Lebensverhältnissen, in ihren Stärken, in ihren Schwächen. Aber für die meisten von uns, ich bin selbst auch Papa, kommt irgendwann dieser Punkt, wo ich vielleicht Unterstützung oder Orientierung brauche. Und genauso unterschiedlich wie Familien sind auch die Fachkräfte in den verschiedenen Systemen. Auch die unterliegen unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Anreizsystemen. Das heißt, wenn wir an die Unterstützung von Familien auf diese Art und Weise denken, macht es keinen Sinn, vor allem wenn ich in die Breite gehen will, immer mehr Elternkurse zu machen oder mehr von einer Sache, sondern ich brauche einen ganzen Strauß von Angeboten, die die Unterschiedlichkeit der Familien berücksichtigen und die Unterschiedlichkeit der Fachkräfte und deren Rahmenbedingungen, mit denen sie mit den Familien arbeiten. Deswegen verfolgen wir ein solches Mehrebenensystem. Da brauchen Sie gerade gar nicht so sehr auf die Details zu gucken. Da gibt es von kurzen Einzelberatungen bis zu intensiven Trainings, von klassischen Elternkursen bis zu Vorträgen für große Gruppen in digitaler oder analoger Form, die unterschiedlichsten Konzepte mit den gemeinsamen Inhalten, mit dem gemeinsamen Prinzip der Selbstregulation, die genau diesen Unterschieden der Familien und der Fachleute, der Kontexte gerecht werden können. Ein wichtiger Punkt, den ich hierbei herausheben möchte, ist die richtige Dosis. Sie sehen die Pyramide, deswegen ist es eine Pyramide, wird halt nach oben spitzer. Das heißt, viele Familien brauchen eine geringere Dosis an Unterstützung. Manche Familien brauchen auf ihrer Reise aber mehr Unterstützung. Und deswegen wird die oben spitzer, da ist die Zielgruppe kleiner und die Intensität höher. Die richtige Dosis bedeutet nicht zu wenig und nicht zu viel, sondern genau passend, gerade so viel Unterstützung, wie eine Familie braucht, um ihre Schwierigkeiten zu überwinden und vielleicht auch für die nächsten Schwierigkeiten gerüstet zu sein. Das schont Ressourcen im System, schont auch Ressourcen der Familie. Und das ist einer der Aspekte, die Selbstwirksamkeit und Selbstregulation fördern. Dazu bedarf es aber einer gewissen Steuerung oder Orientierung im System. Denn wie kommt eine Familie in unseren vielfältigen Angeboten an den Punkt, genau die Hilfe und Unterstützung in der richtigen Dosis zu bekommen, die ihr hilft, die Probleme, die Schwierigkeiten zu überwinden, auf eine Art und Weise, dass Selbstwirksamkeit und Autonomie gestärkt wird? Diese verschiedenen Konzepte, Angebote, die in diesem Public Health Modell, in diesem Mehrebenenmodell zusammengefasst worden sind, die sind aufwendigst untersucht worden. Es gibt mehr als 400 in hochwertigen Fachzeitschriften mit Peer Review publizierte Studien dazu. Die zeigen, dass in der Familie Stress reduziert wird und dass das Familienklima sich verbessert. Ich möchte hier nur die Eltern-Kind-Bindung, die gestärkt wird, hervorheben und die Reduktion dysfunktionaler, sprich für die kindliche Entwicklung ungünstiger Erziehungspraktiken, wie Anschreien oder unvorhersehbares, inkonsistentes Erziehungsverhalten. Das sind so Klassiker. Wenn wir diese Veränderungen in den Familien durch Teilnahme an einem oder mehreren dieser Angebote erreichen, dann können wir, und das ist im Grunde die zentrale Folie für das Thema von heute, dann können wir die Entwicklungschancen von Kindern massiv positiv beeinflussen. Allen voran das seelische Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das betrifft Ängste, andere emotionale Schwierigkeiten, das betrifft Verhaltensauffälligkeiten. Da geht es um ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung und einen weiten Bereich von Themen, wo wir sehen, dass sich direkt seelisches Wohlbefinden und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verbessern lässt durch die Teilnahme der Eltern an Erziehungstrainings evidenzbasiert. Wir finden weniger Verhaltensprobleme in der Schule. Wenn Lehrer befragt werden, was ihnen das Leben schwer macht, worunter sie leiden, was es schwer macht, guten Unterricht zu machen, können Sie ziemlich viele Studien anschauen. Sie finden in den allermeisten Studien auf Platz 1, vielleicht 2 oder 3 Mal, aber ganz vorne Verhaltensprobleme der Kinder in der Schule. Die werden reduziert. Wir finden, das Risiko, Mobbingtäter zu werden, ist von Kindern, deren Eltern teilgenommen haben, reduziert. Das ist eine Studie, die ist auch noch gar nicht so alt hier in Deutschland. 10 Jahre, die Eltern haben im Kindergartenalter am PPP-Elternkurs teilgenommen. 10 Jahre später ist das Risiko, dass deren Kinder Mobbingtäter sind, signifikant gesunken. Wir sehen weite Verbesserungen im Bereich Schule, Schulbesuch, auch Rechen- und Lesekompetenzen. Und wir sehen im sozialen Miteinander deutliche Verbesserungen. Wenn wir das jetzt nicht nur, sag ich mal, wie so Tropfen auf den heißen Stein hier und dort machen, sondern wenn wir in, sag mal, Kommunen, in geografischen Regionen diese Konzepte systematisch implementieren, dann können wir zeigen, dass, ich möchte links oben anfangen, auch eine aktuelle Studie aus Australien, da wurden mehrere Kommunen in der einen Gruppe, die haben PPP systematisch implementiert, verglichen mit mehreren Kommunen, die haben Care as usual, also das normale, die normale Versorgung gemacht. Nach 2 Jahren konnten wir 1/4 weniger Kindesmisshandlung beobachten. Wir sind also in der Lage, wenn man es richtig macht, jeden 4. Fall von Kindesmisshandlung zu verhindern. Diese Studie in Australien hat Ergebnisse einer US-amerikanischen Studie, die von den Centers for Disease Control damals finanziert worden ist, repliziert, die nahezu identische Zahlen hatten. Damals ging es um eher Kreisebene, es ist nicht ganz fair, Counties, das ist ein bisschen wie kleine Kreise hier bei uns, die wurden zufällig mehrere Counties in eine PPP-Gruppe zugeordnet und mehrere in eine ohne PPP. Sie haben dieselben Ergebnisse. Sie haben weniger Krankenhauseinweisungen, die dort meldepflichtig sind, und sie haben weniger in Obhutnahmen Heimunterbringungen. Wir konnten jüngst zeigen, im Landkreis Osnabrück, eine Bertelsmann-finanzierte Studie auch, dass wir massiv Ressourcen in der Jugendhilfe schonen können. Alles in allem können wir Potenziale von Kindern und Chancengleichheit deutlich verbessern und damit individuelle Resilienz in Familien und ich würde auch so weit gehen zu sagen, gesellschaftliche Resilienz stärken. Und unterm Strich, wenn man es monetär betrachten möchte, können wir gesellschaftliche Folgekosten vermeiden. Diese Folgekosten treten primär im Justizbereich auf Länderebene ein. Der zweitgrößte Posten ist der Gesundheitsbereich, wo wir bei den gesetzlichen Krankenversicherern oder auf den privaten sind, tendenziell also auf einer Bundesebene. Die Investitionen, die notwendig sind, sind in aller Regel kommunal und tendenziell in der Jugendhilfe zu verorten. Das heißt, wir haben eine Fragmentierung oder der Kollege sagte vorne, eine fraktale Struktur, die dazu führt, dass es sich eigentlich für keinen Akteur monetär tatsächlich lohnt, die notwendigen Investitionen in Zeit und Geld zu tätigen. Und die, die davon profitieren, die Systeme und die Verwaltungsebenen, sind an dem Punkt der notwendigen Investitionen eigentlich nicht oder kaum oder nicht wesentlich beteiligt. Das führt mich zu meiner vorerst letzten Folie. Um Eltern zu stärken und die Entwicklungschancen von Kindern nachhaltig zu verbessern, muss der Präventionsgedanke politisch gefördert und in Maßnahmen verankert werden. Dazu gehört, klare Zuständigkeiten zu haben, Finanzierung zu klären, zu überlegen, gibt es Möglichkeiten, dass der Bund sich beteiligt, gibt es Möglichkeiten, diese Finanzströme, die entstehen, wenn man investiert tatsächlich, die auch an den Kosten zu beteiligen. Und wir müssen uns über die Qualität Gedanken machen, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und Digitalisierung nutzen, steht jetzt hier nicht drauf, aber ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt von Modellen, um in die Breite zu gehen. Zu dieser Qualitätssteigerung gehört für mich dazu deutlich mehr Wirkungsorientierung im Bereich Prävention, auch in der Kinder- und Jugendhilfe zu verankern, Evidenzbasierung zu verankern, auch in der Ausbildung der relevanten Berufsgruppen. Wir haben es mit Entscheidern zu tun, die in aller Regel nicht dafür ausgebildet sind, zu erkennen und entscheiden zu können, welche Programme passen, welche sind evidenzbasiert und welche haben, ich sage mal ein bisschen despektierlich, irgendeine Studie auf Zahnpasta-Reklamenniveau, wenn überhaupt. Und wir brauchen Anreize für diese Qualität. Im aktuellen System sind wir, sage ich mal, darauf angewiesen, dass öffentliche oder freie Träger Geld in die Hand nehmen, wenn wir nicht über Stiftungen oder Landesmittel gefördert werden in Projekten. Nur diese Aufwände, die entstehen, davon hat der freie Träger nichts. Die bekommen nicht mehr Aufträge, die bekommen nicht mehr bezahlt, die bekommen nicht mehr Planungssicherheit, die haben einfach nur höhere Kosten für das, was sie bieten. Es gibt keinen Anreiz. Es gibt viele gute Menschen, es gibt viele engagierte Menschen, aber wenn wir es über die Anreizstruktur betrachten, vor allem wenn wir es monetär betrachten, gibt es so gut wie keine Anreize für Qualität in dieser Art, wie wir sie in die Praxis transferieren können. Im Gegenteil, wir haben Systeme, die sehr im klassischen Sinne konservativ ausgerichtet sind, also auf Erhalt des Status quo. Und wenn wir Wettbewerb haben, ist es ein Kostenwettbewerb, aber kein Qualitätswettbewerb. Vielleicht schließe ich mit dem Punkt bessere Kooperation zwischen Sektorenebenen und Leistungsträgern ab. Also alles, was wir an Vernetzungsbemühungen, Defragmentierung sehen, überall dort, wo zum Teil auf Bundesländerebene mit Audidis-Stiftungen und anderen Akteuren Präventionsketten installiert werden, Nationales Zentrum Frühe Hilfen, Frühe Hilfennetzwerke vor Ort. All das sind Beispiele, die aus meiner Sicht in die richtige Richtung gehen, wenn wir uns um diesen Punkt Anreize für hohe Qualität ausreichend Gedanken machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den Austausch.
Okay, ja, vielen Dank. Bevor wir dazu kommen, würde ich jetzt einmal Herrn Dr. Maas das Wort geben.
Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, dass ich gesagt habe, ich komme mit 10 Minuten aus. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Die Stiftung Lesen gibt es seit 37 Jahren, von Anfang an unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Wir sind, ich sage es mal sehr pointiert, wir sind nicht die Stiftung Gutes Buch, sondern wir sind die Stiftung Lesekompetenz und Leseförderung. Wohlwissend, und Sie kennen alle die PISA-IGLU-Studien, die IQB-Studie und auch unsere eigenen, die besagen, in 4 von 10 Familien wird Kindern von ihren Eltern nicht oder nicht regelmäßig vorgelesen. Wir wissen auch, am Ende der Grundschulzeit kann jedes vierte Kind nicht ausreichend lesen und schreiben. Das hat ja die letzte IGLU-Studie sehr deutlich gezeigt. Und das Bild wiederholt sich, wenn Sie sich PISA anschauen. Da wird ja die Lesekompetenz der 15-Jährigen untersucht. Auch da kommen wir auf einen Prozentsatz von ungefähr 23,5% der Jugendlichen, der Teenager, die in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können. Meine Damen und Herren, es geht nicht nur um das Schicksal einzelner Kinder und einzelner Menschen, sondern es geht auch um den Bildungsstandort Deutschland. Es geht auch um den Forschungsstandort Deutschland. Denn wer nicht lesen kann, kann auch nicht rechnen, kann auch nicht Erdkunde, kann auch keine MINT-Fächer. Und es geht ultimativ auch um den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Denn wenn jedes Jahr ca. 50.000 Kinder die Schule verlassen, ohne einen Abschluss erworben zu haben, dann hat das direkte Auswirkungen auf den Arbeits- und den Wirtschaftsmarkt in Deutschland. Und das ist genau das, was uns umtreibt von Anfang an unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Sie wissen auch, die Stiftung Lesen hat auch die bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Bundestagsfraktion, nicht aller, aber der relevanten bei uns im Kuratorium ebenfalls wie die Bildungs- und Familienministerin und Minister der Länder, weil wir natürlich wissen, Bildungspolitik in Deutschland kann nur gelingen, wenn Bund, Länder und aber auch die Kommunen zusammenarbeiten. Darüber werde ich aber, das ist, glaube ich, nochmal ein separates Thema, vielleicht auch nicht für heute gedacht. Lassen Sie mich es konkreter sagen. Die Bildungschancen eines Kindes hängen stark vom Elternhaus ab. Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, liegt bei einem Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil ohne Abitur aus dem untersten Einkommensviertel und mit Migrationshintergrund bei 21,5%. Im Gegensatz dazu liegt sie bei 80,3%, wenn das Kind mit zwei Elternteilen, jeweils mit Abitur aus dem obersten Einkommensviertel und ohne Migrationshintergrund aufwächst. Die Bildungsstudien, die ich gerade genannt habe, IGLU und PISA, haben sehr stark rekurriert auf den sozioökonomischen Status der Eltern, der in kaum einem Land direkte Auswirkungen auf die Performance, also auf das Abschneiden der Kinder im Bereich der mathematischen Kompetenzen oder der Lesekompetenzen hat, wie in Deutschland. Sie haben das alles sehr stark verfolgt, Sie haben das mitbekommen. Ehrlich gesagt ist es dramatisch, nicht nur dramatisch, weil das die jüngsten Studien sind, sondern die Ergebnisse auch der Studien, die schon seit ungefähr 15, 20 Jahren zurückliegen, haben gezeigt, dass es da keine Verbesserung gegeben hat in den letzten Jahren, sondern eher eine Verschlechterung im internationalen Vergleich. Was aber genauso ausschlaggebend oder im Grunde genommen noch ausschlaggebender ist, ist in der Tat die Bildungsaspiration, die die Eltern für sich hatten und die sie vielleicht auch für ihre Kinder haben. Das heißt, der Ausbildungsstand der Eltern hat eine direkte Auswirkung auf den zukünftigen Erfolg von Kindern. Jetzt könnte man sagen, das sei Gott gegeben, das ist es zum Glück nicht. Also, es ist eine starke Determinante, welche Bildungsaspiration, welche Vorbildrolle und Funktion die Eltern ihren Kindern gegenüber haben und wahrnehmen. Aber wir wissen auch, dass durch entsprechende Förderprogramme in Kitas, in Förderprogrammen etwa auch jetzt der Schulen, Startchancen ist ja ein Beispiel, auch wenn es unserer Meinung nach zu spät kam, es zu lange gebraucht hat und wir uns auch gewünscht hätten, dass sozusagen die Phasen enger hintereinander liegen und tatsächlich mehr Schulen in den unmittelbaren Genuss der Startchancenprogramme kommen. Aber es ist der richtige Schritt, glaube ich, dahin. Das muss man, glaube ich, sehr stark sagen. Aber, und die meisten von Ihnen kennen ja auch den bundesweiten Vorlesetag, viele von Ihnen haben auch daran teilgenommen und haben in ihren Wahlkreisen in Kitas, in Grundschulen, in sozialen Einrichtungen vorgelesen. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Fraktionskollegen das auch in Zukunft tun, weil wir damit auch ein deutliches Signal setzen wollen, zu sagen, ja, natürlich ist das Elternhaus eine starke Prädeterminante für die Entwicklungschancen und der Möglichkeiten der Kinder. Aber wir wissen auch, in dem Moment, wo die Eltern vielleicht ihren Kindern aus welchen Gründen auch immer nicht vorlesen, wenn es aber freiwillig engagierte, ehrenamtlich tätige Menschen in Kitas und in Grundschulen tun und unterstützend wirksam sind, kann es dazu führen und muss es dazu führen, dass mehr Kinder bessere Lesekompetenzen entwickeln, als das im Moment der Fall ist. Und das ist genau unser Plädoyer. Wir brauchen, glaube ich, nicht nur mehr und bessere Leseförderung in Deutschland. Und ich glaube, der Verweis von Bund auf Ländern, von Ländern auf Kommunen, hilft da nur sehr bedingt, sondern wir glauben, dass das eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist, egal auf welcher politischen Ebene wir Entscheidungen und Sie vor allen Dingen auch natürlich auf Bundesebene Entscheidungen herbeiführen können. Wir glauben aber auch, dass das eine Verantwortung von jedem Elternteil, von jedem Unternehmen, von jeder Stiftung, von Arbeitgeberverbänden, von Arbeitnehmerverbänden, von Kirchen, von Sozialeinrichtungen, von uns allen ist, zu sagen, wenn es darum geht, die Lesekompetenz zu verbessern, indem zunächst mal auch bei Kindern die Lesefreude geweckt wird. Also es geht nicht um das stupide Auswendiglernen von Begriffen oder von Buchstaben, sondern es geht darum, zu verdeutlichen, dass durch Lesen, vor allen Dingen aber auch durch zunächst mal durch Vorlesen, den Kindern eine Welt erschlossen wird, die ultimativ dazu führt, dass die Kinder über einen breiteren sprachlichen Wortschatz verfügen, über andere kognitive Fähigkeiten und im Grunde genommen auch eine Neugier an der Welt entwickeln, die sie brauchen, um tatsächlich anschließend erfolgreiche Bildungsbiografien hinlegen zu können. Es gibt eine wunderbare Studie der National Education Longitudinal Study. Das ist eine Langzeitstudie aus den USA, die geschaut hat, was passiert nach 10 Jahren Unterschied, ob Kindern vorgelesen wurde oder welchen Kindern nicht vorgelesen wurde. Und die Studie hat sehr deutlich gezeigt, leider Gottes gibt es eine solche Studie noch nicht für Deutschland, weil ich schaue jetzt mal rüber zum BMBF, eine entsprechende Förderung da es noch nicht gegeben hat, genau dafür. Aber die Studie in den USA hat sehr deutlich gezeigt, Kinder, die in den ersten 6 Lebensjahren regelmäßig vorgelesen wurden, ob von den Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, in der Kita, wo auch immer, haben nicht nur einen deutlich größeren Wortschatz, sondern haben im Alter zwischen 12 und 15 Jahren auch einen Notendurchschnitt, der um eine gesamte Note besser ist als den Kindern, denen nicht vorgelesen wurde. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um die Lesekompetenz, es geht auch um Bildungszugang, denn die Kinder, die eine höhere Lesekompetenz haben, lernen leichter, auch andere Fächer zu lernen. Und genau das ist das, wofür wir uns einsetzen als Stiftung Lesen und wo wir auch den Eindruck haben, es passiert noch nicht genug im Bereich der Leseförderung. Sie alle wissen, es gibt gerade die Entwicklung der Lesebänder. Hamburg war ja ein Vorreiter. Lange Zeit war Hamburg in der Bildungspolitik kein Vorreiter, man muss es deutlich sagen, aber mit dem Hamburger Leseband, was jetzt gerade adaptiert wird von vielen anderen Bundesländern, geht es darum, eine höhere Verbindlichkeit zu schaffen. Bestandteil des Hamburger Lesebandes ist, Sie kennen die Zahlen, in Deutschland in einer Woche Grundschule gibt es 141 Minuten Lesen. Die Länder, die bei der ICLO-Studie besonders gut abgeschnitten haben, die skandinavischen Länder, etwa die baltischen Staaten, haben 200 und mehr Minuten. Und ein Teil dieser Bestrebung des Hamburger Lesebandes ist, die Anzahl von regelmäßigem Lesen und miteinander Vorlesen, ob in Tandem, in Gruppen, individuell, einzeln, wie auch immer, die zu erhöhen. Und das freut uns außerordentlich, weil wir den Eindruck haben, wir brauchen nicht nur mehr Geld für die Leseförderung, ich glaube, das ist vollkommen außer Frage, aber wir brauchen auch ein längerfristiges, stärkeres Engagement auf Seiten der einzelnen Schule. Und wenn in Hamburger Grundschulen um 9 Uhr die Glocke erklingt und dann 20 Minuten gelesen wird, egal mit welchem Fach sich die Kinder und die Lehrkräfte gerade beschäftigen, dann ist das genau das richtige Zeichen. Also, wenn wir wollen, dass es in Zukunft und die Bildungspolitik in Deutschland besser gestellt ist, brauchen wir mehr und bessere Leseförderung. Vielen herzlichen Dank.
Okay, ja, herzlichen Dank. Ich habe es gerade nicht mitgekriegt, was auf der rechten Seite gerade passiert ist. Deswegen schaue ich Kollegin Fest an, ob sie beginnen will. Ansonsten hätte ich schon die ersten Fragen.
Lassen Sie uns doch mal umdrehen. Fangen Sie doch mal an, sonst fange ich immer an.
Ja, alles gut. Ich wollte halt nur nicht unhöflich sein. Ich habe tatsächlich mehrere Fragen, und zwar zum einen an Sie, Herr Dr. Dirschel. Die Frage, die man sich immer stellt in dem Kontext, ist, wie erreicht man die Eltern eigentlich konkret? Wir hatten auch schon in anderen Sitzungen der Kinderkommission unter meinem Vorsitz, aber auch schon unter anderen Vorsitzen, dass wir häufig Gäste hier hatten, die gesagt haben, es ist extrem wichtig, bei Eltern anzusetzen. Und dann haben einige Sachverständige auch geschildert, dass beispielsweise Elternabende angeboten werden, Informationsveranstaltungen, und es kommen die Eltern, die man eigentlich am wenigsten da bräuchte. So, und wo man sich vielleicht besonders wünschen würde, dass sie daran teilnehmen, kommen nicht. Deswegen stellt man sich immer die Frage, wie erreicht man die? Also wie kann man das implementieren, damit das möglichst lokal runtergebrochen, möglichst barrierearm und dergleichen halt stattfinden kann, damit man das dann hinbekommt. Das Zweite, was ich fragen wollte, ist ich weiß nicht, ob das jetzt Ihr Begriff war, sektorübergreifende Betrachtung, dass man sagt, also die Kommunen müssen besonders stark in Vorleistung gehen und profitieren von den positiven Effekten, würden eigentlich auf lange Sicht Bund und Länder, also beispielsweise bei geringeren Justizkosten oder aber auch bei der Krankenversicherung. Das hatte ich mir gerade so aufgeschrieben. Daraus resultiert, wie könnte man das denn besser implementieren? Also müsste man tatsächlich bei der Kostenbeteiligung das anders aufstellen? Gibt es da konkrete Überlegungen? Weil es ist ja erstmal nicht unplausibel, dass man sagt, wenn man da irgendwie positive Effekte hat, dass man sie dann halt auch dementsprechend ausgestaltet, dass es dann halt sich auch tatsächlich wirtschaftlich lohnt, also auch finanziell lohnt für eine Kommune, für einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt, diese Schritte auch zu gehen, unabhängig von der Betrachtung, dass es sich in jedem Fall für jedes betroffene Kind lohnen würde. Und das Dritte, was ich fragen wollte, ist, wie erhöht man denn, vielleicht auch damit verbunden, wie erhöht man denn Anreize für mehr Qualität? Also was sind Faktoren? Also ich meine, es ist immer schwierig, deswegen frage ich das, weil das auch in der Bildungspolitik manchmal so aufploppt, dass man Qualität besser entlohnen soll. So, was ist denn mehr Qualität? Also das ist ja immer relativ schwierig zu fassen, was das im konkreten Einzelfall bedeutet. Das wäre einmal an Sie und zum Zweiten an Sie, Herr Dr. Maas, haben wir auch verschiedene Punkte aufgeworfen. Zum einen hatte ich den Punkt, ich gebe Ihnen in der Pauschalität recht, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, mehr für Bildung zu machen. Für mich wird das immer spannend, wenn man es dann im Konkreten mal übersetzt, was das bedeutet. Weil ich neben meinem Mandat hier im Deutschen Bundestag bin ich auch kommunalpolitisch tätig und ich kriege ja auch aus meiner Vorgeschichte als Lehrer, habe ich immer mitgekriegt, dass die Länder ja auch eine gewisse Beteiligung haben, eigentlich sogar vorrangig. Und dass häufig dann aus diesem sehr pauschalen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe auch schnell eine Diffusion von Verantwortung resultiert. Dass man nämlich häufig dann auf die jeweils andere Ebene verweist, um zu sagen, naja, das müssten eigentlich die machen oder das müssten die machen oder die haben jetzt gerade was gekürzt. Also müsste man dann nicht im Umkehrschluss sagen, man müsste es eigentlich viel konkreter fassen, wer für etwas Verantwortung ist, was nicht bedeutet, dass ich irgendeine Ebene daraus ziehen soll, aber dass man viel konkreter festlegt, wer trägt für welchen Faktor die Verantwortung, um am Ende auch feststellen zu können, wo ist es gut gelaufen oder wo ist es nicht gut gelaufen. Und eine Nachfrage zum Verständnis. Sie sprachen in Bezug der Lesebänder gerade von einem stärkeren Engagement von Schulen. Da würde mich interessieren, kaprizieren Sie das oder beziehen Sie das auf Veränderung von Stundentafeln? Also beispielsweise auch, dass man sagt, wir müssen den Grundfertigkeiten einen höheren Vorrang wieder einräumen, indem man sagt, wir müssen den Anteil von ausgebrachten Deutschunterricht auch mit dem Faktor dann Lesen einfach in der Stundentafel stärker abbilden, um dann auch dem Namen nach eine Grundschule vor allem erstmal wieder in die Lage zu versetzen, die grundständigen Fertigkeiten zu vermitteln, dass Sie das vielleicht noch mal stärker ausführen könnten. Vielen Dank.
Gerne. Zu dem ersten Punkt der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und Ihrem Hinweis auf die Diffusion von Verantwortung. Wir haben das mal anders formuliert. Es gibt nämlich das klassische Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Jeder schiebt sich immer gerne den schwarzen Peter zu, auf politischer Ebene. Und dann gibt es ja auch noch mal dieses Schwarze-Peter-Spiel innerhalb des Bildungssystems. Also die weiterführenden Schulen sagen, naja, was sollen wir mit den Kindern machen, wenn die so schlecht ausgebildet aus den Grundschulen kommen. Die Grundschulen verweisen auf die Kitas, wo ja Sprach- und Leseförderung ja vielleicht nur ungenügend stattgefunden hat. Und die Kitas verweisen natürlich auf die Rolle der Eltern. Und irgendwann haben wir dann vor 3 Jahren mal gesagt, wir müssen raus aus diesen beiden schwarzen Peter-Spielen. Und wir wollen im Grunde genommen zeigen, dass eine Petition zu unterschreiben an den Bund oder an den entsprechenden Landesminister oder die Ministerin eines Bundeslandes, das reicht ja nicht, weil gerade im Bereich der Lesekompetenz, die entsteht ja nicht erst in der Grundschule mit mehr Leseunterricht oder Deutschunterricht, sondern die entsteht ja schon mit Sprach- und Leseförderangeboten in den Kitas. Deswegen haben wir ja auch stark bedauert, wie viele andere Organisationen ja auch, dass das Sprach-Kita-Programm ja zu Beginn des letzten Jahres auf einmal ja zu einem Ende kam. Und wir wissen auch, dass die Involvierung der Eltern natürlich sehr stark ist. Also wenn wir genau wissen, in 4 von 10 Eltern oder in 4 von 10 Familien lesen die Eltern ihren Kindern nicht vor, dann suchen wir gerade auch Mittel und Wege gemeinsam mit den Kinder- und Jugendärzten, gemeinsam mit vielen anderen Akteuren, um die Eltern dazu zu kriegen, zu sagen, es kostet keine große Energie, aber es bringt dir und deinem Kind ganz viele Dinge. Es bringt mehr sprachliche Kompetenz, es bringt einen größeren Wortschatz, es bringt dir aber auch Bonding-Time, also Qualitätszeit mit deinem Kind zusammen. Und im Endeffekt beginnt man mit einer Vorlesegeschichte am Abend, aber im Endeffekt redet man, wie der Tag war und was die Kinder in der Kita oder in der Schule oder irgendwo anders erlebt haben. Also das eine, der Kompetenzteil ist ja gar nicht zu trennen und soll auch gar nicht getrennt werden, im Grunde genommen auch genau von diesem sozusagen qualitativen Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kind. Also, wir haben aus diesem Grunde vor 3 Jahren den Nationalen Lesepakt ins Leben gerufen, dem mittlerweile 150 Organisationen angehören. Die KMK ist dabei, das BMBF ist dabei, die Fraktionen sind dabei, aber auch die Arbeitgeberverbände, die Arbeitnehmerverbände, die Gewerkschaften, die Kirchen, Unternehmen, andere Stiftungen, wo wir gesagt haben, was kann jeder von uns dazu beitragen, dass sich die Situation ändert, ohne aber im Grunde genommen Bund, Länder und Kommunen aus der Pflicht zu nehmen, aber zu sagen, wie können wir das ergänzen? Und das führt zu Ihrer zweiten Frage. Wir wissen, das verpflichtende Ganztagsangebot steht ab 2026 vor der Tür. Sie wissen auch, dass viele Schulen gerade darüber nachdenken, wie sie angesichts von Lehrermangel, angesichts von anderen fehlenden Ressourcen überhaupt in der Lage sind, ein solches Ganztagsangebot tatsächlich darstellen zu können. Und wir haben gesagt, von der Stiftung Lesenseite aus, wir können uns vorstellen, dass sozusagen in mehrere Hinsicht sozusagen zu sekundieren. Wir können das Problem nicht lösen. Dafür sind wir nicht groß genug und nicht relevant genug und auch nicht in der Verantwortung. Aber wir wissen, in Deutschland gibt es ungefähr 150.000 ehrenamtliche und freiwillig engagierte Menschen, die sich in Kitas und Grundschulen regelmäßig jede Woche hingehen und Kinder unterstützen beim Lesenlernen, beim Spracherwerb, bei allem Möglichen. Und wir wollen diese Zahl deutlich erhöhen, gemeinsam mit der Unterstützung von vielen anderen, weil wir genau wissen, es sind ja nicht nur die Babyboomer, die jetzt quasi in Rente gehen und vielleicht mehr Zeit haben und selber aber auch den Wert von Bildung zu schätzen gelernt haben, sondern wir wissen auch, dass viele junge Menschen, berufstätige Männer und Frauen, Studierende, alle möglichen, sozusagen sich gerne auch sozial engagieren wollen, um eine bessere Gesellschaft zu bekommen, in dem eben auch Kindern Bildungschancen vermittelt werden. Bei aller Disparität und Unterschiedlichkeit eben auch der Anforderungen, vor denen ja viele Kitas und Grundschulen stehen. Wenn man bedenkt, wie viel Mehrsprachigkeit, welche unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründe sieht, häufig eben auch in der Regel ja in Schulklassen, gerade auch in der Grundschule finden. Und deswegen haben wir gesagt, was wir brauchen, ja, wir brauchen eine höhere Anzahl in der Tat von Lesezeit im Laufe der Woche, vor allen Dingen in den Grundschulen. Wir brauchen auch, ähnlich wie beim Startchancenprogramm, auch die direkte Entscheidung der Schulen, wofür sie jetzt auch vorhandene Ressourcen, ob das finanzielle oder zeitliche sind, tatsächlich auch nutzen und wie sie die tatsächlich auch noch besser im Ganztagsschulangebot nachmittags nutzen können. Und es gibt Herrn Becker-Morzek, den langjährigen engagierten Leiter des Mercator-Instituts, der auch bei der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission von der KMK beauftragt war, der auch gesagt hat, was gerade angesichts von ICLO und PISA passieren muss im Ganztagsschulangebot, ist mehr Leseförderung am Nachmittag. Da kann die Theater-AG ist wunderbar oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Angebote, aber im Grunde genommen müsste bei den derzeitigen katastrophalen Zuständen der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern in Deutschland im Ganztagsangebot viel mehr Leseförderung im Nachmittagsbereich passieren.
Vielen Dank.
Okay. Ja, da habe ich ja eine ganze Menge aufbekommen von Ihnen, Herr Seestern-Pauli. Als erste Frage habe ich mir notiert, wie erreichen wir die Familien? Da gibt es tatsächlich 2 Antworten oder 2 große Bereiche drauf. Das eine ist, der eine Sack, Den haben Sie schon so ein bisschen angedeutet. Man kann das natürlich besser oder schlechter machen, den Kindern die Einladung mit nach Hause geben, den Zeitpunkt gut wählen, für Kinderbetreuung sorgen, für Kaffee und Kuchen sorgen. Also so eine ganze Reihe von Faktoren, wie man das besser oder schlechter machen kann. Selbst wenn dieser Sack gut gefüllt ist, funktioniert es oft nicht ausreichend. Der Unterschied, oder ich sage mal mit einem Beispiel, das ist vielleicht ganz eingängig. Was wir machen ist, wir klopfen an die Tür, sagen, wir haben hier was Tolles, ein gutes Angebot. Es ist so ähnlich, als würde ich anklopfen und sage, ich habe hier eine Flasche Milch, schön frisch vom glücklichen Kühen. Und dann sage ich aber, ja, nee, ich habe frische Milch im Kühlschrank, ich habe auch noch Haarmilch im Keller, brauche ich gerade nicht. Wenn ich aber meinem Sohn versprochen habe, am Sonntag gibt es Pfannkuchen zum Frühstück und ich stelle kurz vorher fest, dass ich keine Milch im Haus habe, dann flitze ich los. Und dann gehe ich in den kleinen Supermarkt am Bahnhof, von dem ich weiß, der ist auf, der hat Milch, und dann hole ich mir die Milch. Und so müssen wir die Unterstützung von Familien denken. Die Antwort ist in dieser Pyramide, die ich Ihnen gezeigt habe. Wir brauchen vernetzte Systeme, die gleiche Sprache sprechen, wo die Kinder, die Eltern in der Kita eine Kurzberatung in Anspruch nehmen können, intensiveres Zwischentür- und Angelgespräch, wo sie bei der Einschulung zum selben Thema einen Vortrag hören, wo sie in den Beratungsstellen einen Elternkurs machen können, wo sie von der Kommune digitale Angebote kostenlos einwählen können und das Ganze unterlegt mit einer professionell gemachten Informationskampagne. Nicht abgehoben von den kommunalen Unterstützungsstrukturen, sondern verbunden im Zusammenhang. Ich muss wissen, was es gibt. Ich muss dazu beitragen, dass das entstigmatisiert und normal wird. Also warum soll es nicht als Papa einen Elternkurs zu besuchen genauso normal sein, wie mittlerweile bei der Geburt der Kinder dabei zu sein oder einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen? Mein Vater durfte nicht dabei sein. Ich hätte mich massiv rechtfertigen müssen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also wir sehen diese Veränderung über genügend Jahre, wo etwas sozial normativ werden kann. Dazu können wir, wenn wir es richtig kommunizieren, massiv beitragen. Und Triple P mit diesem Mehrebenenansatz, mit Informationskampagne, hat in Deutschland, in den Niederlanden, in Australien, in den USA, in vielen Ländern gezeigt, dass wir mit einem solchen Public Health Ansatz in der Lage sind, genau diese Gruppen, über die wir hier sprechen auch und über die wir uns Sorgen machen, die mindestens proportional zum Anteil an der Bevölkerung zu erreichen. In Paderborn hatten wir vor einigen Jahren ein solches Projekt, da haben wir sie deutlich überproportional erreicht. Es braucht also einen konsistenten Public Health Ansatz mit qualitativ hochwertigen Konzepten, die unterlegt werden mit einer gut gemachten Informationskampagne. Das ist der zweite Sack, wenn der erste, was ich im ersten Sack habe, nicht ausreicht. Monetäre Aspekte. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem unserer Sektoren, unserer Verwaltungsebenen. Die haben Vor- und Nachteile. Und im Fall der Prävention haben sie massive Nachteile, weil eben die Investitionen kommunal und eher im Jugendhilfebereich notwendig wären, um Eltern so zu unterstützen. Und die monetären Einsparungen entstehen eben auf den anderen genannten Ebenen und Sektoren. Da macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, wie können Gelder umgeleitet werden. Jetzt bin ich weder ein Finanz- noch ein Verwaltungsexperte, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Es gibt aber in Australien, ein Staat, der auch föderal organisiert ist, ähnlich wie wir, gibt es ein Beispiel, wo die Regierung kompetitiv ausgeschrieben ein Projekt an den Start gebracht hat, wo genau dieses Triple-P-Modell installiert wird, schwerpunktmäßig mit digitalen Angeboten, die landesweit, also bundesweit kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die können dann genutzt werden, auch von den kommunalen Mitarbeitern in der Kita, die sagen können, vielleicht ist das was für euch. Die können genutzt werden von Psychotherapeuten, die vor Ort arbeiten und sagen, naja, ich arbeite hier mit dem Kind, habe nicht so viel Zeit für Elternarbeit, aber vielleicht macht ihr dieses Programm. Die können genutzt werden in Aufsuchen der Familienhilfe. Man bringt seinen Computer mit und sitzt zusammen davor und begleitet die Eltern durch. So können also digitale Tools in die Breite gebracht werden und können dann von Familien selbstständig genutzt werden, können aber auch auf kommunaler Ebene vor Ort von den unterschiedlichsten Akteuren in ihre Arbeit unterstützend eingebettet werden. Das wäre so ein Beispiel zentrale Finanzierung von etwas, was dann auf allen anderen Ebenen auch genutzt werden kann. Und die dritte Frage waren die Anreize für Qualität. Ich glaube, das ist ein ganz dickes Brett, was wir da bohren müssen. Ich bin gerne bereit, da an einem Prozess dazu mit teilzunehmen, mir Gedanken dazu zu machen. Ich habe keine einfache Antwort, wie das jetzt monetär finanziell laufen kann. Ich würde aber auf alle Fälle dafür plädieren, dass das Wissen um Qualitätsunterschiede, um evidenzbasierte Programme und welchen Wert die haben, dass wir den viel, viel deutlicher und viel weiter verbreiten müssen. Wenn Jugendamtsleiter das beurteilen können und wissen und wir eine gute Rankingliste, wie sie viele andere Länder haben, wo sie sehen können, was gibt es für Evidenz, dann gibt es irgendwie 1 oder 5 Sterne, dann gibt es Angaben zum Return on Investment zu den Programmen. Ich weiß nicht, ob Sie das Washington State Institute for Public Policy kennen. Die haben eine große Liste, da finden Sie die Programme, da finden Sie die Evidenz. Und wenn zum Beispiel Jugendamtsleiter und Kämmerer und Jugendhilfeplaner das wissen, wenn das transparent ist für die Eltern, wenn man die nämlich fragt, was ist euch wichtig bei der Unterstützung? Und da ist eine Frage dabei, wissenschaftlich abgesichertes Wissen. Dann rankt das für die Eltern auch ganz oben. Also wir müssen diese Konzepte, diese Idee, eine Art Health Literacy im Bereich Prävention, die müssen wir bekannt machen. Bei den Entscheidern, die Aufträge vergeben, bei den Eltern, die Teil des Prozesses sind, aber häufig gar nicht wirklich gut in der Lage sind, im sogenannten Dreiecksverhältnis der Jugendhilfe, der Planung der Hilfen kompetent ihre Rolle zu machen. Wir müssen diese Unterschiede müssen wir erfassen, müssen wir sichtbar machen. Und vielleicht, es gibt erste Versuche in die Richtung, der Landespräventionsrat Niedersachsen hat eine grüne Liste Prävention. Da sind die Kriterien weit entfernt noch von internationalen Standards, also sie sind längst nicht so streng. Trotzdem gibt es da eine Unterschiede, ist viel zu wenig bekannt. Also ich glaube überhaupt erstmal das Wissen, dass wir einen Unterschied machen können und dass eine gewisse Art Rechtfertigungsdruck entsteht, wenn ich Dinge tue, ohne die bestmöglichen Programme zu nutzen. Das sind Dinge, wo wir abseits von monetären Anreizen nachdenken können, wie kann das gelingen, wie können solche Informationen, so eine Art Gütesiegel mit vertrauenswürdiger Quelle, wirklich publik gemacht werden. Ich meine, wir haben die BZGA, wir diskutieren über das BIPAM, wir haben das NZFH. Es sind ein Haufen Player im ganzen System, wo man gucken könnte, lassen sich da Kooperationen, Netzwerke gestalten, lässt sich dieses Wissen so aufbereiten, dass es für Entscheider in den Systemen und für die Eltern, die Nutznießer oder eben auch nicht, nutzbar gemacht werden wird.
Ja, vielen Dank für die Antworten. Gibt es weitere Fragen? Ja. Dann Herr Lehrieder und dann Frau Fester.
Dass ich noch ein paar Minuten weg war, aber im Haushaltsausschuss war der Verteidigungsminister und da ist ja momentan auch einiges zu diskutieren. Deshalb habe ich mich also nicht komplett Ihrem Vortrag widmen können. Wir haben morgen Abend um 20.30 Uhr im Plenum des Bundestages also die Diskussion, die Fortentwicklung des Programms für Kinder mit psychisch belasteten Eltern. Und wir hatten vor einigen Monaten im Mutterausschuss, im Familienausschuss den Sachstand der frühen Hilfen. Das heißt also im Endeffekt, in vielen Bereichen wird eine Kommune, sei es das Jugendamt, sei es der Kämmerer, sei es der Bürgermeister, sich dann überzeugen lassen, wenn er sagt, okay, wenn wir es heute nicht machen, dann sparen wir, oder wenn wir in 10, 15, 18 Jahren ein Vielfaches an Geld ausgeben. Und ich habe damals mit einem Professor gesprochen bei den frühen Hilfen. Die haben das empirisch berechnet, was tatsächlich, wenn ich die Kinder zwischen 0 und 3 Jahre eben schon mit den frühen Hilfen erreiche, dass da tatsächlich eben ein Vielfaches, ein 10- bis 12-faches quasi des Geldes, was ich jetzt investiere, in 15, 20 nachhaltig ging. Und das ist natürlich immer wenn ich die finanzielle Situation meines Landkreises dran denke, die 35a, die Jugendhilfemittel, das sind mittlerweile die größten Kostensteigerungen. Wir zahlen eben quasi in der Heilung, in der Nachsorge ein Vielfaches von dem, was wir vielleicht tatsächlich hier erreichen würden. Und wir haben das ja auch in unserem gemeinsamen Antrag, Frau Kollegin Lahrkamp ist jetzt nicht da, aber mit der Kollegin Bahr natürlich eben ein Stück weit jetzt mit drin dabei, dass wir sagen, okay, jawohl, es ist eben entsprechend hier davon auszugehen, dass wir ein vielfältiges Geld sparen. Und es ist kurzfristig gedacht. Wir können uns heute einen schlanken Fuß machen, können sagen, wir schauen da nicht hin. Und dann zahlen wir es halt in 10, 15 Jahren. Und gibt es da in Ihrem Bereich, Stichwort Prävention, Stichwort Nachhaltigkeit, gibt es da irgendwelche auch Berechnungen? Weil das ist ja immer dann die Frage, wie mit Geld kann ich überzeugen oder mit Zahlen kann ich überzeugen. Und dann kann ich sagen, okay, jawohl, das muss halt das Gesundheitsministerium, das müssen halt die Psychiater ein Stück weit was eben in die Hand nehmen, wenn wir es tatsächlich erreichen wollen. Und damit eine Chance haben, in mehreren Jahren eben ein Vielfaches an Geld zu sparen. Weil es kann nicht sein, dass wir sagen, nach uns die Sintflut, wir haben das Problem jetzt heute weggeschoben und in 20 Jahren juckt es uns nicht. Da sind wir aus der Verantwortung. Ich glaube, das wäre feige und wäre nicht richtig.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das stimmt absolut, was Sie sagen. Und ich weiß nicht, wann jetzt die erste war, aber das erste große Bekannte sind die Arbeiten von Professor Heckmann. Der hat seinerzeit den Wirtschaftsnobelpreis dafür gekriegt und der konnte zeigen, dass sich jeder Dollar, den wir in frühkindliche Bildung investieren, in diesem Bereich 8, 9, 10, 12-fach rentiert. Zu Triple P selbst gibt es eine ganze Reihe Kosten-Nutzen-Analysen, die genau diese Effekte zeigen. Und das vorhin von mir genannte Washington State Institute for Public Policy hat neben der Evidenz genau diese Return on Investment Faktoren, die Sie da alle nachschlagen können. Das wird jedes Jahr oder alle zwei neu berechnet. Also das schwankt dann immer mal wieder. Aber wir kommen in eine ähnliche Größenordnung wie das, was sie genannt hat, für unsere Präventionsansätze. Das Problem wiederum ist, in diesen Return on Investment gehen nicht alleine kommunale Ersparnisse in der Jugendhilfe, die sie vorher auch investiert hat, weil sie solche Programme durchführt, ein, sondern da geht eben alles ein, was im Laufe dieser ersten, je nachdem wie lange man guckt, 20 Jahre, 25, 30 Jahre passiert. Und das sind natürlich Einsparungen, die zum Teil auf Landesebene in Gesundheit und auf Bundesebene, auf Landesebene in Justiz und auf Bundesebene in Gesundheit getätigt werde. Das heißt, auch da sind wir wieder genau bei diesem Problem. Es ist unser aller Verantwortung. Deswegen bin ich sehr froh darüber, hier auf Bundesebene sprechen zu dürfen. Und irgendwie kommt es dann trotzdem zu einer Verantwortungsdiffusion oder so. Also das ist genau das Spannungsfeld. Aber die Zahlen gibt es, klar. Nur der Entscheider auf der kommunalen Ebene ist nicht der, der auch die Einsparungen in die Hand bekommt. Das ist eines der großen Probleme. Ja.
Vielen Dank, Herr Dr. Maas.
Mein Kommentar geht nicht in die Richtung frühe Hilfen, aber in frühkindliche Bildungsinvestitionen oder Investments, wie immer Sie das bezeichnen mögen. Wir haben auch so eine analoge Rechnung aufgemacht, weil wir gedacht haben, wir diskutieren häufig bei bildungspolitischen Themen immer sehr bildungspolitisch immanent. Schauen aber nicht, da waren Sie, glaube ich, vorhin draußen, schauen aber nicht sozusagen, welche Auswirkungen hat das auf andere Faktoren, auf Wirtschaft, auf den Arbeitsmarkt, auf Forschungsthemen, was auch immer. Und wir haben auch festgestellt, 1 Euro investiert in frühkindliche Leseförderung hat ein Return on Investment von ungefähr 20 Euro, also wie immer man das dann berechnen mag. Aber das sind 20 Euro mit erhöhten Steuereinnahmen. Es sind die 20 Euro geringere Sozialausgaben, die da drin stecken. Also es, sozusagen eine Steigerung des Bildungsniveaus hat natürlich Auswirkungen auf alle möglichen Bereiche, wie immer man hier berechnen mag. Und eins dieser Projekte, was wir schon seit über 13 Jahren machen, mit Förderung des BMBFs, ist ja das Programm Lesestart, wo wir bei den U6 und bei den U7 Untersuchungen, also wenn die Kinder 1 Jahr alt sind und 2 Jahre alt sind, also die klassischen U-Untersuchungen für die jungen Familien, wo die jungen Familien das erste Lesestartset bekommen. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 13 Jahren hatten wir Geld bekommen, um ungefähr 50% der Geburtskohorte abdecken zu können. Und haben seit vielen Jahren gegenüber dem BMBF argumentiert, warum gibt es nicht sozusagen eine komplette Vollversorgung? Also warum muss der Kinderarzt oder die Kinderärztin entscheiden, du kriegst das Set als Familie, aber du kriegst es nicht? Und wir haben gesagt, wenn jede Familie das bekäme, quasi als Anspruch, dann kann ja die Familie, die das vielleicht nicht braucht, weil sie zu Hause schon 50 Kinderbücher hat, kann sie das ja gerne weiterreichen oder in die Kita geben oder egal wohin. So. Und dank ihrer Anstrengungen, nämlich sozusagen der Ampelkoalition, gab es sozusagen jetzt die Entscheidung der Zustimmung, 100% aller Eltern in den nächsten 3 Jahren mit einem solchen Lesestartset ausstatten zu können. Dafür sind wir erstmal sehr dankbar. Das war, glaube ich, eine schwierige Zeit. Frau Fechter fällt das Glas aus der Hand, bei Gelegenheit. Es war, glaube ich, eine schwierige Zeit, sozusagen, dass diese politische Entscheidung umgesetzt wurde. Aber wir sind Ihnen dafür dankbar, weil wir den Eindruck haben, es ist genau das Richtige, der richtige Hebel, nämlich Eltern frühzeitig anzusprechen, dort anzusprechen, wo sie vielleicht am wenigsten damit rechnen, denn beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin einen Leseförderimpuls zu bekommen, rechnen die ja nicht mit. Die Eltern rechnen eher damit, dass es Hinweise zur Beweglichkeit, zum Impfverhalten, zu viel Essen, zu wenig Essen, was weiß ich, zu was gibt. Aber dass eben der Kinderarzt und die Kinderärzte mit hoher Autorität eben auch sagen, deinem Kind geht's gut, aber achtet darauf, dass ihr eurem Kind regelmäßig vorlest, um die kognitiven und sprachlichen Entwicklungen eben auch zu befördern, finden wir ganz vortrefflich. Und ganz vortrefflich finden wir auch zu sagen, warum immer ein neues Programm entwickeln, sondern lasst uns doch gut evaluierte Programme, evidenzbasiert, die wir extern haben, evaluieren und analysieren lassen. Lasst uns die doch fortführen. Und eine Kooperation mit den Kinder- und Jugendärzten ist im Grunde genommen unnachahmlich, weil die eine hohe Autorität und Einfluss auf das Verhalten der Eltern haben. Und deswegen nochmal an der Stelle vielen Dank für das Engagement.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Jetzt hat sich die Kollegin Fester gemeldet und danach die Kollegin Reicheneck.
Ja, lieben Dank für die Vorträge. Ich würde gerne noch einmal wo aufsetzen, wo ich tatsächlich mehr mit gerechnet hatte, als ich gelesen habe. Es geht hier auch um, wie Bildung eigentlich prädestiniert ist aufgrund vom Elternhaus. Und zwar habe ich natürlich auch so ein bisschen um materielle Stärke, aber auch kulturelles Kapital, damit habe ich gerechnet und hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, wir haben viel darüber gesprochen, wie man durch Bildung eigentlich alles ausgleichen kann und würde dazu einfach gerne nochmal so Einlassungen von Ihnen beiden hören, weil ich glaube, sowohl das materielle Kapital als auch das kulturelle Kapital steckt bei Ihnen ja doch stark drin und es geht ganz viel um Ausgleichen. Aber also der Ansatz, den wir als Ampel verfolgen und worauf wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt haben, ist ja der Kindergrundsicherung, wo wir tatsächlich einfach durch gezielte, aber auch gießkannenförmige Entlastung der Familien entsprechend, also Geld pro Kind an Familien auszuschütten, eigentlich dafür sorgen wollen, vor allem dass die Frage der materiellen Armut auszugleichen. Ich dachte tatsächlich, dass wir heute auch ein bisschen darüber diskutieren. Tun wir jetzt bisher gar nicht, aber vielleicht kann ich es jetzt ja damit anstoßen. Dann, Herr Dirschel, wollte ich Sie auch tatsächlich noch einmal fragen, weil wir das jetzt im Hauptausschuss letzte Sitzungswoche hatten. Ich hatte noch mal nach dem Thema Selbstwirksamkeit gefragt. Da haben Sie, finde ich, eine sehr gute Antwort drauf gegeben und dabei auch das Thema Kinderrechte im Grundgesetz gestriffen, aber wirklich nur in so einem Nebensatz gesagt. Und ich wollte Sie einfach dazu einladen, das noch einmal ein bisschen mehr auszuführen. Und für Herrn Maas hätte ich noch einmal die Frage, ich fand das in Ihrem ersten Vortrag, den Sie hier gehalten haben, den 10-Minuten-Block, sehr spannend, dass Sie eben auch über Motivation und Spaß am Lesen gesprochen haben und nicht nur Lesen als Mittel zum Zweck quasi. Und Sie haben aber gleichzeitig viel auf, wie kann dann die Leistung in der Schule sich durch das Lesen verbessern, gesprochen. Und ich würde einfach gerne einmal über dieses Spannungsfeld reden, weil wir ja durchaus auch in Studien lernen, Schule ist ein Unwohlfühlort für junge Menschen, durchaus auch schon in der Grundschule, vor allem aber in der weiterführenden Schule. Und das liegt ja auch am Leistungsdruck und dass eigentlich alles, was vielleicht mal mit Neugier und Spaß verbunden war, irgendwann in Noten übersetzt werden muss. Und deswegen fände ich mal eine Beurteilung, eine Bewertung von Ihnen dazu ganz gut, wie Schule vielleicht Spaß am Lesen auch tatsächlich ja irgendwann so aufhebt, ich wollte gerade so verdeut, irgendwie kaputt macht. Ja, so, ich sag mal kaputt macht. und was da vielleicht Ihr Anspruch an ein Schulsystem wäre, wie man Motivation und Spaß erhalten kann. Ich belasse es mal dabei. Ich hoffe, Sie haben meine Frage, meinen Aufschlag verstanden und danke auch schon mal jetzt für Ihre Antworten.
Wer mag beginnen?
Da greife ich doch direkt zu. Kulturelle Stärke ist für uns mit Leseförderung unmittelbar verbunden. Wenn Sie sich die Lesestartsätze angucken, dieses seit 13 Jahren laufende Programm mit Unterstützung des BMBFs, wo sich ja auch noch Frau Stahl, die ja auch bei uns mit auch im Kuratorium sitzt, auch stark gemacht hat, sehen wir sehr deutlich, dass wir die Eltern ansprechen in ihren Familiensprachen, weil es geht bei gerade in den ersten Lebensjahren, solange die Kinder auch noch von den Eltern geprägt sind und dann in der Kita, geht es natürlich darum, die überhaupt Spaß am Lesen, Spaß an Geschichten, Spaß am Wissen wollen irgendwie zu wecken. Und es geht nicht primär um den Deutschspracherwerb. Das sage ich sehr deutlich. Das heißt, diese Ansprachen, die wir mit Lesestart zum Beispiel machen, da gibt es begleitend eben auch dasselbe Material, dieselben Bücher in 12 oder sogar 15 verschiedenen Sprachen, die Eltern eben für sich nutzen können. Also, unser Präjudiz bedeutet, nicht der Deutschspracherwerb steht im Vordergrund, sondern die Lust und die Freude an Geschichten, an Erzählungen, an Stories. Und wir haben gerade ein großes Projekt Vorlesen in allen Sprachen, wo es eben die klassischen Kinderklassiker gibt in 8 oder 9 verschiedenen Sprachen. Farsi, Türkisch, Polnisch, Ukrainisch, also ganz unterschiedliche Sprachen, die aber in Familien in Deutschland gesprochen werden, weil wir gesagt haben, wir wollen die Freude wecken und wir wollen nicht die Hürde so hochhängen, dass du erst Deutsch kennen musst und sprechen musst und vorlesen musst, bevor du Freude und Spaß an den Geschichten bei den Kindern wächst. Also deswegen habe ich das vielleicht nicht erwähnt, aber das läuft für uns unter eine der relevanten Prämissen, dass Vorlesen erst dann stattfindet, wenn tatsächlich auch Eltern über die entsprechenden Materialien in Mehrsprachigkeit entsprechend ihrer kulturellen Erwartungen und Realitäten eben auch leben und umsetzen können. Die sozioökonomischen Voraussetzungen sind immer gegeben. Bei allen Bildungsstudien, kennen Sie, wird immer wieder gesagt, Einkommens, ich sage es jetzt mal sehr pointiert, bildungsferne und einkommensschwache Familien sind überproportional stark betroffen von Behinderungen oder Einschränkungen bei der Entwicklung der Bildungs- und Entwicklungspotenziale bei ihren Kindern. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen es aber ja nicht als gegeben annehmen, sondern wir wollen sagen, wie können wir dieses Handicap überwinden? Welche kompensatorischen Möglichkeiten gibt es, wenn in den Elternhäusern die Eltern ihren Kindern nicht vorlesen? Wo können wir mit freiwillig engagierten Menschen in Kitas, in Grundschulen, wie auch immer, wie können wir das ausgleichen, sodass dann die Kinder idealerweise nach Hause kommen und sagen, heute war jemand bei uns, der hat in der Kita vorgelesen und das war so cool und ich will, dass du das jetzt zu Hause demnächst auch immer abends machst. So, das ist genau der Motivator. Das heißt, wir wollen nachhaltig das Verhalten der Eltern ändern, aber nicht, indem wir die Eltern direkt ansprechen, das tun wir teilweise aber auch mit unseren Programmen, sondern indem wir sozusagen dieses Demand, diese Nachfrage bei den Kindern schaffen, die dann nach Hause gehen und sozusagen sagen ihren Eltern, lies mir vor, tu es regelmäßig, jeden Abend, egal ob in der Familiensprache der Mutter, des Vaters oder in irgendeiner anderen Sprache, lies mir einfach vor. Das heißt, Kindergrundsicherung, ja, Absicherung der Kinder finden wir super wichtig. Dazu werden Sie wahrscheinlich hier auch noch was sagen. Das war auch die richtige Entscheidung. Wir glauben aber auch, sozusagen nur rein auf die ökonomische Basis zu gucken und diese motivatorischen Aspekte außer Acht zu lassen, wäre zu kurz gesprungen. Und das führt genau zu Ihrer zweiten Frage. Motivation und Spaß sind die wesentlichen Voraussetzungen. Also wenn ich bei einer Vorlesesituation die Frage stelle bei Kindern in der Kita-Alter, was wiegt mehr auf der Erde, die Masse aller Ameisen oder die Masse aller Menschen? Oder was macht der U-Bahn-Fahrer, wenn er Pipi muss in Berlin? Also mit solchen Fragen haben Sie triggern Sie das Interesse. Und das getriggerte Interesse führt dazu, dass Sie sagen, dazu will ich jetzt mehr wissen. Wie funktioniert überhaupt Autobahn? Oder was wiegt in der Tat mehr? Ameisen oder Menschen? So. Das heißt, für uns ist deswegen auch MINT-Förderung und Lese- und Sprachförderung zwei Seiten derselben Medaille. Also so eine Frage, wie ich sie gerade gestellt habe, könnte wunderbar auf so eine MINT-Agenda einzahlen. Und wenn die eingebettet ist in eine spannende Geschichte, dann lesen die Kinder eine spannende Geschichte und kriegen irgendwo noch MINT-Wissen noch mit dazu. Also, es ergänzt sich perfekt. In den Bildungskontexten realerweise wird aber immer gefragt, machen wir jetzt MINT-Förderung heute oder machen wir Sprach- und Leseförderung? Die Frage ist falsch gestellt. Und Ihre andere Frage mit dem, so wann überwiegt der Leistungsdruck, also wann verlieren die Kinder den Spaß und wann überwiegt sozusagen der schulische Druck bei den Kindern? Ich kann es nicht sagen, das ist bei jedem Kind anders. Da gibt's, man kann sagen, es gibt so einen Bildungsknick zwischen dem Alter zwischen 12 und 15 Jahren ungefähr. Da gehen auch die Interessenlagen von Jungs und von Mädchen deutlich auseinander. Mädchen lesen häufig gerne noch mal weiter. Bei den Jungs geht es anders. Aber was lesen Mädchen? Nein, ich frage anders. Was war sozusagen aus dem Bereich der Literatur, wenn Sie so wollen, oder der Unterhaltung, des All-Agers, was war das Beste, was uns in der Leseförderung passiert ist? Harry Potter. Weil Harry Potter las jeder. Junge wie Mädchen, älter wie jünger. Männer wie Frauen, 60-Jährige, aber auch 20-Jährige oder 15-Jährige oder wie auch immer. Das heißt, was wir brauchen Dinge, die die Menschen, egal wie alt sie sind, egal welche Bildungsvoraussetzungen haben, die in ihren Bann ziehen und tatsächlich dazu führen, dass sie Lust haben, nicht nur den einen Riesenband zu schmökern, wo die meisten Kinder schon sagen würden, das ist ein Buch, was mehr als 120 Seiten hat, das fasse ich lieber mal nicht an. Das braucht ja Arbeit und Energie. Aber ich glaube, wir brauchen sowas, aber wir können nicht auf den nächsten Harry Potter warten, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir die Kinder mit ihren Interessen. Und es gibt, Sie wissen das alle, es gibt nicht den goldenen Schlüssel in der Bildungspolitik. Es gibt nicht den Schlüssel, den Sie auf alle Kinder anwenden, drehen um und auf einmal haben die Spaß am Leben. Jedes Kind hat eine andere Vorliebe, eine andere Interessen. Und das, was es braucht, ist Varietät, Breite und im Grunde genommen auch die Toleranz und das Zulassen, dass jedes Kind einen anderen Alterseinstieg hat, einen anderen thematischen Einstieg. Lass doch 1000 Blumen blühen in der Bildungspolitik, denn sie blühen ja sowieso.
Ja, ich knüpfe ganz, ganz kurz noch an Ihrem Demand an, dass, dass die Kinder auffordern, die Eltern zum Lesen. Das ist noch eine kleine Ergänzung zu der Frage von vorhin, was wir tun können, um das zu machen. Und vielleicht können wir auch ein bisschen Richtung Verbraucherschutz denken. Je besser Verbraucher, in dem Fall Eltern, wissen, was Qualität ausmacht, umso besser können sie die auch nachfragen und verlangen. Und das könnte vielleicht auch so ein Zugang zu mehr Health Literacy, zu mehr Prevention Literacy führen, wenn wir dieses Wissen, wenn wir diesen Demand auf Elternseite erzeugen, ohne gleich am System rumzudoktern. Sie sprachen Armut an, kulturelle Faktoren. Natürlich ist es im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, insgesamt in der Entwicklung so, dass Armut, Einkommensknappheit, häufig auch Arbeitslosigkeit an und für sich und viele weitere Faktoren das Risiko für Probleme, Schwierigkeiten erhöhen oder die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Bildungswege drastisch einschränken. Im Kontext der Erziehungsfertigkeiten sind das häufig Faktoren, die einfach Stress in die Familie hineinbringen. Und dieser Stress verhindert, dass Eltern die Dinge so tun, wie sie am besten getan werden sollen. Also wie wollen sie wirklich einfühlsam und geduldig und individuell auf ihre verschiedenen Kinder eingehen, wenn sie nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld zurechtkommen und wenn einfach zu viel Stress im System ist. Das heißt, in Teilen können wir das als einen Stressfaktor sehen, der verhindert oder beeinträchtigt, dass Eltern ihre Kinder in der Qualität begleiten, wie sie es vielleicht ohne diesen Stress können. Und alles, was diesen Stress reduziert, ist aus meiner Sicht eine gute Sache und unterstützt dann auch eine gute kindliche Entwicklung. Gleichzeitig wissen wir, dass die Erziehungskompetenz der Eltern unabhängig von diesen Faktoren, Armut, Bildungshintergrund, soziales Umfeld, Nachbarschaft, ein eigenständiger Faktor ist, der, wenn wir ihn stärken, dazu führt, dass die Folgen von Armut, die Folgen von entsprechenden Nachbarschaften, die Folgen von Arbeitslosigkeit auf die Entwicklung des Kindes eben nicht durchschlagen. Das heißt, wir können dort puffern und wir können es, wenn wir es denn tun und wollen, häufig schneller und leichter verändern. Und wir sollten diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen, sondern es macht Sinn, sowohl den Stress zu reduzieren und aus vielen anderen guten Gründen auf eine gerechtere Welt hinarbeiten und gleichzeitig Eltern etwas an die Hand geben, was hier und jetzt die Folgen dieser Umstände auf die Entwicklung ihrer Kinder abpuffert. Und das zeigen viele gute Untersuchungen bis hin zu Hirnscans, wo sie sehen, Kinder aus unterschiedlichen Nachbarschaften, sehen sie Unterschiede im Gehirn, dann kriegen die Eltern einen Elternkurs und dann ändern sich diese Unterschiede im Gehirn wieder. Also da gibt es einen ganzen Forschungsbereich der Zusammenhänge zwischen Qualität der Nachbarschaften, sozialen Faktoren, Gehirnentwicklung und Erziehungsansätze untersucht. Das sind, also im Punkt sind das unabhängige Faktoren und wir sollten das eine tun, ohne das andere zu lassen. Kulturelle Faktoren spielen natürlich auch eine große Rolle. Da müssen solche Programme angepasst werden. Vor allen Dingen, was die Art und Weise der Durchführung anbelangt. Wir hatten es im Vorgespräch schon kurz. Wenn in Australien mit Aborigine-Familien gearbeitet wird, da sitzen sie zusammen am Boden, dann muss es was zu essen und zu trinken geben. Und die Elders haben dann erstmal das erste Wort und wahrscheinlich auch das zweite und dritte. Und dann können sie irgendwann anfangen, mit ihrem Elternprogramm zu kommen. Also diese Kontextfaktoren, die variieren kulturell stark, aber das, was Eltern am Ende des Tages tun, einfühlsam auf die Bedürfnisse ihrer Kinder zu reagieren, da gibt es keine großen kulturellen Unterschiede. Das ist mehr der Kontext und die Form außenrum. Die zweite Frage, habe ich den Zusammenhang, vielleicht sehe ich ihn auch nur gerade nicht, Kinderrechte im Grundgesetz war das eine Stichwort und dann Hinweis auf Selbstwirksamkeit, wo es aus meiner Sicht ja darum geht zu merken, ich kann etwas bewirken, also ich schreibe mir Veränderungen zu, dass ich sie bewirkt habe, was ein Teil jetzt aus einer psychologischen Sicht dieses Selbstregulationskonzeptes ist, was ein zentraler Faktor neben Intelligenz ist, um eine gute biografische Entwicklung für sich anzugehen, nämlich meinen Verhaltensweisen und mein Denken, alles, was ich mitbringe, in den Dienst der Erreichung eigener Ziele zu stellen. Dazu muss ich quasi auch diese Selbstwirksamkeit haben. Und das wiederum ist ein Faktor, der für die Entwicklung von Autonomie, also die Unabhängigkeit von äußerer Unterstützung wichtig ist. Wo Sie jetzt die Kurve konkret zu den Kinderrechten sehen, brauche ich, glaube ich, noch mal kurz einen Hinweis von Ihnen.
Sie hatten die genommen, deswegen wollte ich nachfragen, weil ich es sehr interessant fand. Genau, ich hatte nach der Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen gefragt, wo Sie dann den Bogen über die Eltern, die das natürlich befähigen können und bestärken können, machten. Ja. Und dann über die UN-Kinderrechtskonvention und die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, in dem ja auch so etwas wie Selbstwirksamkeit gehört werden, ernst genommen werden in der eigenen Meinung, die man hat und Mitgestaltung des Alltags zum Beispiel. Also so eine Kurve haben Sie genommen und dann sind Sie aber wieder abgebogen. Und ich fand es unfassbar interessant und wollte deswegen eigentlich noch mal nachfragen, weil ich da keine Zeit mehr hatte. Das ist kein Thema, wenn es jetzt nicht mehr
passt. Dann höre ich da gerne noch mal nach und komme auf Sie zu.
Ich wollte nur einmal sagen, dass ich über das nach Bourdieu definierte kulturelle Kapital gesprochen habe und nicht ausschließlich die ethnische Herkunft von Kindern und Jugendlichen. Weil das ja, also genau, ich glaube, ich wollte das nur einmal klarstellen. Aber ich glaube, Ihre Antworten haben trotzdem gut gepasst dazu. Vielen Dank.
Kollegin Rajinek.
Ja, wir sind ja schon weit fortgeschritten. Ich fokussiere mich deswegen vielleicht mal auf diesen Lesepart. Wir hatten ja schon das Vergnügen in der letzten Woche. Also erstmal vielen Dank für die Vorträge. Es tut mir auch leid, dass ich kurz raus musste. Ich musste einmal schnell ins Plenum flitzen. Deswegen hoffe ich, dass ich nichts verpasst habe. Ich finde gerade diesen ganzen Bereich Lesen unfassbar wichtig. Also ich kann das nur unterstützen und muss da wirklich, also ich bin da sehr positiv überrascht, dass die Ampel da Geld locker gemacht hat. Das ist wirklich eine gute Sache. Also an dieser Stelle einmal ein Lob. Hebt euch gut auf, muss reichen. Aber ich würde gerne erst mal zu verschiedenen Projekten von Ihnen fragen. Also diese Lesestart-Sets, von denen wir jetzt gesprochen haben, wie war denn, bevor jetzt diese hundertprozentige Finanzierung da war, die Verteilung? Wurde das jetzt entsprechend der Anzahl in die Bundesländer gegeben? Haben dann auch alle Kinderärztinnen und Ärzte mitgemacht? Und wie ist das auch jetzt, wo wir diese hundertprozentige Versorgung haben? Also erreichen wir da auch wirklich alle oder gibt es da noch Punkte, wo man unterstützen müsste? Sie haben ja auch noch weitere Projekte. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich hatte es nicht im Kopf, gebe ich zu, wie die Lesetüte, die von Zweitklässlern gebastelt wird für Erstklässler und dieses Ich schenke dir eine Geschichte. Also das finde ich alles ganz tolle Projekte. Und da wäre für mich auch so ein bisschen die Frage, ob Sie da was zu der breiten Wirkung sagen können, weil ich meine, auch wenn wir generell über Kultur und so weiter reden, geht es ja auch darum, wie erreichen wir möglichst viele. Ich finde, Lesen ist da genau der ideale Anschlusspunkt. Deswegen würde ich dann auch noch mal nachfragen, das dauert ein bisschen, die Rolle von Bibliotheken, Büchereien. Also die sind ja auch für die Leseförderung und generell auch einfach dafür, dass Kinder einfach in Bezug zu Büchern bekommen, essentiell. Leider ist es ja so, dass viele gerade Stadtteilbibliotheken geschlossen werden oder wurden auch in den letzten 10, 20 Jahren. Haben Sie da, ist diese Entwicklung, ist die aufgefallen? Konnte man die abfedern, auch durch das Engagement der Mitarbeitenden? Oder was sind da vielleicht noch Momente, wo man vielleicht auch kommunal noch mal schauen könnte? Wir sind ja auch alle kommunal gut verankert oder wo man auch über Bundesebene noch mal nachhaken kann. Und abschließend ist ja auch die Schule natürlich immer zentral. Und das ist ja schon angeklungen, es ist natürlich dann, macht Lesen keinen Spaß, wenn ich dazu gezwungen werde oder wenn ich irgendwie besonders gut vorlesen muss oder was auch immer. Ich habe übrigens immer zu schnell vorgelesen, falls sich jemand fragt. Das war damals schon ein Problem. Und es gibt ja in Mecklenburg-Vorpommern seit diesem Jahr von der wirklich brillanten Bildungsministerin das Konzept vom Leseband, also dass in jeder Schulklasse in der Grundschule 20 Minuten freie Lesezeit ist, aber halt mit 6 konkreten Konzepten, wie Lehrerinnen und Lehrer das an die Kinder heranführen. Ist das ein Konzept, wo Sie sagen, das ist ein guter Weg? Könnte man das auch oder sollte man das vielleicht auch anderen Bundesländern empfehlen? Oder was sind vielleicht auch in der Schule noch Möglichkeiten? Da denke ich zum Beispiel auch an Schulbibliotheken und diese ganzen Fragen. So, ich könnte noch so viel mehr erzählen, vor allem, weil Sie mich mit Harry Potter natürlich total angetriggert haben. Das ist ja meine Generation. Also
Harry Potter, ne, ich mache jetzt keine Werbung für einen Verlag oder so. Ich habe nur gesagt, so ein Mechanismus wie Harry Potter, das triggert's.
Ja, ich weiß, ich habe die auch nachts gelesen und bin dann in der Schule eingeschlafen.
Bei uns war es genau, bei unserer Generation war es Karl May, bei anderen Generationen war es Fix und Fox, also ganz im Ernst, auch Comics oder Graphic Novels sind ein wunderbares Mittel der Leseförderung.
Da würde ich noch eine Frage anschließen, Entschuldigung, weil Sie ja meinten, wir brauchen wieder so ein Momentum. Wir haben jetzt, TikTok ist ja so eine Riesendebatte, aber es gibt ja dieses BookTok, ne? Also was natürlich super funktioniert, junge Menschen, junge Erwachsene zum Lesen zu bringen. Gibt es da auch irgendwie Kooperationen und Ideen? Also ich bin ja großer Fan, deswegen nutzen Sie das auch und oder finden Sie das eher kontraproduktiv, weil es eben über diese Art von sozialen Medien gespielt wird? So, jetzt aber.
Ich weiß, ich muss genauso schnell antworten wie die
Frage. Ja, genau, kann. Das sind beide ganz kurz den Hinweis. Wir haben noch 8 Minuten.
Okay, ich brauche davon nicht viele. Leseband sprachen wir drüber, als Sie draußen waren. Wir finden das Leseband fantastisch. Die allermeisten Bundesländer sind gerade dabei, das Hamburger Leseband zu adaptieren. Das ist wieder aber auch ein Problem des Bildungsföderalismus. Statt zu sagen, wir nehmen einfach das Hamburger Leseband, weil es super funktioniert, 1:1, fängt jetzt jedes einzelne Bundesland an, jetzt nochmal zu gucken, irgendwie, ob Modul A oder 2b oder 23f oder so damit übernommen werden muss oder nicht. Aber vom Grundsatz, ja, Leseband toll. Bei Lesestart, bei den Sets, die es gibt bei den U6 und U7 Untersuchungen, bei den Ein- und Zweijährigen, gibt es das dritte Set bei den Bibliotheken und Büchereien. Also die Büchereien und Bibliotheken sind für uns ein natürlicher Ort, so ähnlich wie der Buchhandel auch, aber noch mehr in den Bibliotheken ein natürlicher Ort, wo dann, wenn die Eltern vielleicht kein Geld haben, aber mehr Bücher brauchen, weil die Kinder so ihre Bücher verschlingen quasi, finden wir, dass die Büchereien gestärkt werden müssen. In der Tat, Sie haben recht, in den letzten Jahren wurde auf kommunaler Ebene oft die Stadtteilbibliothek oder Bücherei oder keine Ahnung was gestrichen, gekürzt, reduziert. Schändlich, nicht hilfreich für die Leseförderung, finden wir nicht gut. Und deswegen sind die Büchereien und auch der Deutsche Bibliotheksverband ein wichtiger Partner für uns in der Leseförderung, denn es ist eine verlässliche Stelle. Aber ein Wort der Warnung: Unsere Zielgruppe der bildungsfernen und einkommensschwachen Familien kann Ihnen ja nicht ungestützt sagen, wo die nächstgelegene Bücherei oder Buchhandlung ist. Also, man muss da auch hinweisen und auch solche Programme wie, dass die Kitas zweimal im Jahr in die nächstgelegene Bücherei gehen, um die Kinder auch damit vertraut zu machen. Dasselbe auch in vielen Grundschulen ist wichtig und muss weiterhin passieren. Lesetüten machen wir nicht, macht aber der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Super Idee, unterstützen wir. Wir machen den Welttag des Buches am 23. April, findet der immer statt. Eine Gemeinschaftsaktion von Deutscher Post, dem CBJ-Verlag Random House, dem ZDF, dem Börsenverein des deutschen Buchhandels und damit verbunden allen Buchhändlerinnen und Buchhändlern und uns. Und jedes Jahr gibt es 1,1 Millionen Bücher, jedes Jahr ein anderes Buch für die vierten und die fünften Klassen. Die vierten und fünften Klassen kriegen einen Gutschein, den können die beantragen, gehen damit in die nächstgelegene Bücherei oder Buchhandlung, Entschuldigung, und bekommen dort das Welttagsbuch mit einer Gesamtauflage von 1,1 Millionen. Es gibt in Deutschland kein anderes Buch jedes Jahr mit einer so hohen Erstauflage. Und deswegen haben sie schon verschiedentlich bemüht und gesagt, eigentlich müssten wir den Deutschen Kulturpreis dafür kriegen. Haben wir aber bislang nicht gekriegt. Wir bleiben da dran. Es geht ja nicht darum, dass sozusagen die Aktion ausgezeichnet wird, sondern dass ausgezeichnet werden die Kultusministerin und Kultusminister der Bundesländer, die die Schirmherrscher für den Welttag des Buches übernommen haben, die 16. Alle Buchhändlerinnen und Buchhändler, die die Aktion mit unterstützen und mitfinanzieren und alle anderen Akteure, weil für die allermeisten Kinder, nämlich ungefähr 45% der Kinder, die das Welttagsbuch in der Buchhandlung bekommen, ist es das erste Mal, dass sie in einer Buchhandlung sind. Und das wollen wir doch ändern. Wir wollen doch, dass Büchereien wie Buchhandlungen irgendwo dann für Kinder genauso bekannt sind wie, wo ist die nächste U-Bahn-Station oder das Fastfood-Schnellrestaurant oder irgendwas anderes. Ich glaube, das waren Ihre Punkte. BookTok. BookTok, nett. Ja, aber. In BookTok, Sie kennen BookTok, wir kennen alle BookTok. Wer ist da? Junge, gut gebildete, gut aussehende Menschen, häufig Frauen, mehr als Männer, die sich sozusagen vor gefüllte Bücherregale stellen und ihr neuestes Buch vorstellen, von dem sie begeistert sind. Finde ich das gut? Finde ich gut. Denn vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, in Zukunft werden keine jungen, gut gebildeten Menschen sich mehr vor gut gefüllten Bücherregalen hinstellen, sondern werden ein iPad hochhalten oder irgendwas anderes. So, der Trend BookTok hat genau dagegen gezeigt, dass es doch geht mit physischen, haptischen Büchern. Aber die klassische BookTokerin oder der BookToker machen keine Leseförderung. Sie stellen in ihrer Bubble, in ihrer Community, stellen sie Bücher vor, was toll ist. Ob wir damit aber leseferne und bildungsferne Kinder und Jugendliche dazu kriegen, auf einmal zu einem Buch zu greifen, bezweifle ich. Und deswegen haben wir gerade mit TikTok Gespräche geführt und gesagt, wir würden uns wünschen, dass der ein oder andere BookTokerin oder BookTokerin tatsächlich auch sagt, pass mal auf, ich stelle nicht nur ein tolles Buch vor, sondern ich gehe auch morgen in die Kita oder in die Grundschule XY und lese euch da 20 Minuten vor. Also, wenn wir diesen BookTok-Trend wandeln können in einen auch Leseförderaspekt, fände ich das ganz hervorragend.
Herr Kollege Lehri, da nochmal. Kurzes, einen Teil der Frage haben Sie ja auf die Frage der Kollegin Reichenegg schon beantwortet. Die Frage, wie es mit den neuen Medien weitergeht. Wie schon gesagt, ich selber kenne auch die katholische öffentliche Bücherei, wo du dann eben alle Bücher ausgelesen hast und gehofft hast, dass nach 1-2 Jahren dann wieder die Bücher ausgetauscht werden im Rahmen der Diözese. War natürlich segensreich, weil es in jedem kleinen Dorf das gegeben hat, wo tatsächlich 1-2 Stunden eben im Lauf in der Woche dann eben ein Stück weit die Öffnungszeiten da waren. Aber das heißt ja nicht umsonst, Lesen ist Malen im Kopf. Das heißt im Endeffekt, glaub, das beschreibt es ganz gut, dass du tatsächlich eben die Synapsen eben durch das frühe Lesen eben anregen kannst, über Bilderbücher, über Dinge. Aber die Frage ist natürlich auch gerade die von Ihnen angesprochenen bildungsfernen Schichten. Sehe ich immer öfters, dass die ihre Kinder mit einem iPad ruhig stellen. Dass man die Chance von E-Books vielleicht nutzt und sagt, okay, vielleicht, wie kommen wir an die ein Stück weit ran? Mein Sohn hat nur noch E-Book gelesen. Wir selber haben eben haptische Bücher noch gelesen. Regale war es, alles steht daheim voll noch, nichts, nie was weggeworfen. Aber im Endeffekt eben ein Stück weit die neue Generation liest das jetzt eben im E-Book. Ist das gefährlich, ist das zu fördern? Wie kommen wir an die ran?
Also wir machen keine Unterscheidung zwischen Papierbüchern, E-Books oder irgendwas anderes. Im Bereich der Leseförderung ist jede Lust auf Lektüre, egal in welcher Darreichungsform und egal in welchem Medium, erstmal okay. Also bevor Eltern gar nicht zum Buch greifen, haben wir ein Angebot, das heißt einfach vorlesen, wo jede Woche freitags Vorlesegeschichten irgendwie aufs Handy kommen. Jeder von uns hat mindestens ein Handy, was er mit sich rumträgt. Und ganz ehrlich, warum nutzt man nicht die Zeit mit dem Handy? Nicht, um die Kinder da vorzustellen und da gibt es irgendwie eine Geschichte, die sich angucken, sondern es ist das Buch, was ich vom Handy aus lese. Das macht den Unterschied. Und ganz egal, ob es sozusagen jetzt das iPad ist oder das iPhone oder irgendein anderes Produkt oder das Buch oder der Comic, Graphic Novels sind eine wunderbare Möglichkeit, um Kinder, die bislang noch nie zu einem Buch gegriffen haben, egal jetzt ob digital oder haptisch, eben auch damit vertraut zu machen. Und ganz ehrlich, wie ich vorhin schon sagte, jedes Kind findet seinen Zugang. Wir müssen alle Wege offen halten und alles möglich machen. Hinterher den Weg zu Hermann Hesse oder Goethe oder irgendwas anderes finden ja auch nicht alle, muss auch nicht immer sein, aber der Einstieg sollte allen gelingen.
So, das kann ja bilateral nochmal final geklärt werden. Ansonsten sind wir am Ende der heutigen Sitzung. Ich bedanke mich sehr bei unseren Gästen, unseren Experten für die Impulse und die Antworten und allen Kolleginnen und Kollegen für die konstruktive Mitarbeit. Und damit ist die Sitzung heute geschlossen. Vielen Dank.